Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Anja Backhaus hier, einen wunderschönen guten Tag. Es gab ja eine Zeit, in der das Thema Klimaschutz in der Gesellschaft sehr präsent war. Also in der das Thema sogar Wahlen beeinflusst hat, für viele Maßnahmen im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich gesorgt hat. Nach und nach wurde das Thema aber in den letzten Jahren wieder von der Agenda verdrängt. Ich sag mal, von anderen Krisen verdrängt. Dabei wird vergessen, dass sich das Klima weiter verändert. Also wir können nicht warten und erst handeln, wenn es zu spät ist. Und wie das aussieht, wenn es zu spät ist, das erleben wir schon seit Jahren in den Ländern des globalen Südens. Dort sorgen Dürren, Überschwemmungen durch Starkregen, Stürme oder Brände dafür, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen. Die Deutsche Klimastiftung, die sorgt dafür, dass die Folgen des Klimawandels und damit auch die Dringlichkeit, handeln zu müssen, sichtbar werden. Seit 2009 setzt sich die Deutsche Klimastiftung für Klimabildung und den Dialog im In- und Ausland ein und zeigt Handlungsoptionen für eine nachhaltige Entwicklung auf. Wie? Darüber spreche ich jetzt mit dem Mitbegründer der Deutschen Klimastiftung, Arne Duncker. Hallo und herzlich willkommen, Herr Duncker.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Sie haben die Deutsche Klimastiftung gegründet, Herr Duncker. Das war 2009. Mit welchem Ziel damals?
Ja, ich habe die Deutsche Klimastiftung damals aus dem Klimahaus Bremerhaven heraus gegründet. Das Klimahaus Bremerhaven habe ich ja über 20 Jahre lang mitentwickelt, mitgeplant und dann auch viele Jahre lang betrieben. Und schon im Eröffnungsjahr des Klimahauses ist es mir klar geworden, dass wir über die Betriebs GmbH hinaus noch eine zweite Institution brauchen, die rein gemeinnützig und standortunabhängig das Thema Klimabildung in der Gesellschaft verankern kann. Und dann ist es die Deutsche Klimastiftung mit einem großen Namen und großen Zielen geworden.
Ja, und ein ganz wichtiges Thema, über das die Deutsche Klimastiftung auch aufklärt, ist Klimaflucht. Also Sie bieten auch Workshops zu dem Thema an, lassen in einer Wanderausstellung gerade Menschen mit Fluchtgeschichte zu Wort kommen. Auch in dem Projekt Klimagesichter berichten Menschen über ihre Fluchtgeschichte. Was sind das für Geschichten, Herr Duncker? Vielleicht können Sie uns mal einige Beispiele nennen, aus welchen Gründen Menschen ihre Heimat verlassen müssen.
Ja, wir haben tatsächlich schon 2016 die Wanderausstellung Klimaflucht ins Leben gerufen, die seitdem durch ganz Deutschland und auch ins deutschsprachige Ausland verliehen wird. Und 2019 kam dann ein von der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördertes Projekt namens Klimagesichter hinzu. Mhm. Und über dieses Projekt Klimagesichter haben wir mittlerweile weit über 100 Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen der Erde zu Klimareferentinnen und Klimareferenten qualifiziert. Und die kommen aus Haiti, Tansania, aus dem Irak, dem Iran, aus Syrien und tatsächlich also fast aus der ganzen Welt. Und was oft vergessen wird bei Menschen, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, ist, dass das eben nicht nur Menschen mit Migrationserfahrung oder Flüchtlinge sind, sondern dass das Menschen sind, die in ihrer Heimat ein Leben hatten und auch einen Beruf hatten. Und sie werden hier oft ein bisschen abgetan als Menschen, die sich tatsächlich nur über dieses Kriterium Migrationserfahrung ja oder nein kategorisieren lassen. Und das sind Menschen, die haben im Tourismus gearbeitet in Syrien, die sind Naturwissenschaftler und haben mit Insekten geforscht oder sind Mediziner, Wasserbauingenieure. Also so breit wie das Spektrum an Nationen, so breit ist natürlich auch das Spektrum an Berufen, die mitbringen. Und die Idee des Projekts Klimagesichter war eben, beides zusammenzubringen. Also die persönliche Erfahrung, die diese Menschen mit Klimaveränderung in ihren Heimatländern gemacht haben, Dürren, Extremwetterereignisse, Anstieg von Meeresspiegel, angestiegene Durchschnittstemperaturen und so weiter. Und die sich natürlich jetzt nicht nur in Temperaturdiagrammen niederschlagen, sondern tatsächlich auch in persönlichen Erfahrungen. Mhm. Und gleichzeitig auch die beruflichen Erfahrungen, die diese Menschen aus ihren Heimatländern mitbringen, wo der Klimawandel eben auch eine Rolle spielt, wenn wir zum Beispiel mit Touristikern hier an einem Tisch sitzen oder Menschen, die in Tansania ihre ganze Herde aufgrund von Trockenheit und Dürre verloren haben. Und dadurch werden sie natürlich zu sehr authentischen und sehr glaubwürdigen Berichterstattern des Klimawandels.
Ja, also sie geben dem Klimawandel ein Gesicht und hinter diesen Menschen stehen eben Biografien, ganz wichtig. Warum oder was bewirkt das, wenn hier diese Geschichten dieser Menschen erzählt werden? Was bewirkt das bei uns in Deutschland oder auch eigentlich ja überall auf der Welt? Wieso ist das wichtig, ihnen zuzuhören?
Ja, zunächst ist ja mal die Frage, was bewirkt das bei diesen Menschen selbst? Ja. Und das ist, dass man ihnen ja zuhört. Also sie kommen hierher und sind nicht nur eine Nummer, sondern haben etwas Interessantes zu berichten. Und das ist eben nicht nur, bin da in Not geraten und komme jetzt nach Deutschland, sondern das ist eben auch, ich habe ein großes Know-how im Bereich der Insektenforschung oder als Wasserbauingenieur und ich kann euch hier in Deutschland auch etwas zeigen, was ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Mhm. Und es ist auf der anderen Seite natürlich tatsächlich so, wie ich eben ja schon angedeutet habe, das sind sehr menschelnde Geschichten, die teilweise auch unter die Haut gehen und die vor allen Dingen aber zeigen, dass wir mittendrin sind in der Klimakrise. Und während wir uns hier in Deutschland und in den gemäßigten Breiten ja noch anpassen können, weil wir noch nicht dauerhaft extreme Bedingungen haben, heißt das eben, dass an den Orten, wo auch die Ressourcen nicht da sind, um auf Klimaveränderungen zu reagieren, sprich sich anzupassen durch Hochwasserschutz oder Ähnliches, natürlich auch die Auswirkungen entsprechend stärker sind, insbesondere dann, wenn die Durchschnittsbedingungen ohnehin schon grenzwertig sind. Heißt, wenn es in einem sehr heißen Land noch heißer wird, dann kommt natürlich irgendwann auch, kommt man ja an den Rand dessen, was Menschen überhaupt noch ertragen können.
Und da kommen wir auch eigentlich automatisch zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich Klimagerechtigkeit. Darüber haben wir hier in Grad Global auch schon gesprochen. Vor allen Dingen darüber, wie ungerecht es halt ist, dass diese Menschen, die im vor allen Dingen globalen Süden leben, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, schon jetzt am meisten darunter leiden. Was können wir Ihrer Meinung nach dieser Ungerechtigkeit entgegenhalten? Also auf welche Mittel und Instrumente setzen Sie, Herr Duncker?
Ja, es kommt ja in der Aufzählung noch ein dritter Aspekt dazu. Also diese Menschen kommen aus Regionen, wo die Auswirkungen tatsächlich extrem sind. Sie kommen aus Regionen, aus Ländern, die am wenigsten zum Problem beigetragen haben. Und sie kommen oft eben auch aus Regionen, wo die Ressourcen, um auf die Klimakrise zu reagieren, am knappesten sind. Mhm. Und dieses Dreigestirn ist natürlich in hohem Maße ungerecht. Auch das ist ja ein Teil dessen, was wir mit der Wanderausstellung Klimaflucht und mit den vielen Beiträgen, Gesprächen, Workshops und so weiter, die die Klimareferierenden aus dem Projekt Klimagesichter halten, in die Bevölkerung tragen wollen, um einmal zu zeigen, ja, wir sind mittendrin in der Klimakrise, aber um zweitens auch zu zeigen, wir haben ein Gerechtigkeitsproblem und wir sitzen leider in der, wenn man so will, falschen Waagschale, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen.
Mhm. Aber dann eben halt auch mit dem Appell an uns, wir sind jetzt diejenigen, die etwas tun könnten und tun sollten, hier bei uns halt auch.
Genau, also es ist gut, dass Sie das sagen, denn das ist natürlich der Grundsatz der Arbeit der Deutschen Klimastiftung. Mhm. Erstens, sie ist handlungsorientiert und zweitens, sie ist lösungsorientiert. Und wir suhlen uns da also jetzt nicht im Problem, mhm, sondern wir versuchen, für das Problem zu sensibilisieren, um dann eben auch Auswege und Lösungen zu zeigen.
Ja, also und aber auch erstmal aufzuklären. Das ist ja, glaube ich, auch eins der wichtigsten Projekte oder eins Ihrer Ziele, dass der Zusammenhang auch zwischen Klima und Flucht oder zwischen unserem Verhalten und den Auswirkungen an einer anderen Stelle der Erde oder auch hier bei uns, dass der halt eher eklatant ist.
Ja, also es gibt ja diesen schönen Sinnzusammenhang vom Wissen zum Handeln und wir merken ja gerade, dass trotz Wissen es nicht automatisch auch zum Handeln führt, aber ohne Wissen führt es zu gar nichts. Und auch wenn diese Knowledge-Action-Gap eine große Lücke bildet, auch nach vielen, vielen Jahren der Klimabildung und der Umweltbildung, bleibt Bildung und bleibt Wissen eben doch die Voraussetzung für ein zukunftsgerichtetes Handeln. Und als wir damals die Stiftung ins Leben gerufen haben, ist uns eben auch klar gewesen, dass ohne Bildung letzten Endes nichts geht. Also beim Thema Klima wird ja oft differenziert zwischen Anpassung und Klimaschutz. Mhm. Also Adaptation und Mitigation heißt das auf den internationalen Verhandlungen. Und es sind genau zwei Aspekte, die eigentlich darüber immer verloren gehen. Nämlich erstens das, was wir eben schon besprochen haben, Klimaflucht als eigentlich dritte Dimension des Ganzen. Es sei denn, man würde jetzt Flucht als Anpassung definieren, womit ich ein echtes Problem habe.
Ja.
Das ist zynisch, ja. Genau, weil die Menschen eben nicht freiwillig gehen. Ja. Und das zweite Thema, was ein übergeordnetes ist, ist eben Bildung. Denn ohne Bildung in den Schulen, aber auch berufliche Bildung, Qualifikation von Menschen in allen gesellschaftlichen Handlungsfeldern, kann es weder Klimaschutz noch Klimaanpassung geben. Also für beides braucht man Bildung und deshalb ist es ein so elementarer Baustein in der Klimadiskussion. Mhm.
Ja, jetzt weiß man natürlich auch, also vor allem aus der Psychologie, Wissen ist das eine, Wollen ist das andere. Also um in die Umsetzung zu kommen, müssen wir das natürlich auch wollen, das umsetzen, was wir wissen. Das ist dann sozusagen der Punkt, da können Sie dann auch nicht mehr viel machen, ne?
Ja, wir können schon viel machen, aber richtig ist natürlich, dass das immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Mhm. Was uns da immer wieder Mut macht, ist, dass es eben doch sehr viele Akteure gibt, die sich in diesem Feld engagieren und dass wir auch im Kleinen mit diesem eben erwähnten Tropfen auf dem heißen Stein doch merken, dass es eine Reaktion gibt und dass das, was wir machen, sehr wohl einen Impact hat. Mhm. Und ja, der Weg ist lang und die Bretter sind super dick, die wir da bohren. Aber wir bohren und die Löcher werden immer tiefer. Und auch deshalb, weil wir eben nicht alleine an dem Thema dran
sind. Ja, Sie haben ja auch bei der Klimastiftung die BBNE-Lobby gegründet. Also BBNE steht für berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Worauf zielt diese Lobbyarbeit ab?
Ja, also BBNE-Lobby ist ein Verbundprojekt, das vom Bundesinstitut für berufliche Bildung gefördert wird. Und geht erstmal hier bei uns intern auf die Erkenntnis zurück, dass wenn wir mit Schülerinnen und Schülern, wenn wir mit jungen Menschen Programme machen, sie doch ein sehr großes Potenzial haben, wenn wir sie auch als zukünftige Fachkräfte in der Wirtschaft sehen. Ganz gleich in welchen Berufen ist der Hebel, den diese Menschen als spätere Akteure und Entscheider in Unternehmen haben, ja viel länger als Maßnahmen, mit denen wir mal angefangen haben und wo wir den jungen Menschen gesagt haben, ja, achtet doch mal zu Hause drauf, dass die Standby-Schalter alle ausgeschaltet sind und so weiter und so fort. Ist wichtig, aber wir haben sie eben auch als Handlungstreibende, als Akteure im Berufsfeld gesehen. Und darauf baut dieses Projekt auf. Das ist ein Verbundprojekt mit drei weiteren Partnern, zwei Hochschulen und einer gemeinnützigen GmbH aus Wuppertal, der Neue Effizienz. Mhm. Und wir versuchen, mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz in die Berufsbildung und insbesondere in die gute alte deutsche duale Berufsausbildung zu bringen. Mhm. Und das ist sehr spannend, weil es in vielen Unternehmen zwar Nachhaltigkeitsmanager gibt oder CSA-Beauftragte oder ähnliches, aber in den wenigsten Unternehmen die Brücke geschlagen wird zwischen den Nachhaltigkeitszielen, die die Unternehmen ja auch aufgrund von rechtlichen Vorgaben erreichen müssen, und der Inhalte, die sie ihren Auszubildenden in der Berufsausbildung erbieten. Und da suchen wir nach Best-Practice-Beispielen und Unternehmen, die da schon vorangehen, und wollen mit diesen Unternehmen auch andere Unternehmen Hilfestellung geben, da mehr Nachhaltigkeit in der Berufsausbildung zu machen.
Also sind das dann die jungen Menschen, die nachkommen in den Unternehmen, oder richtet sich die Lobby, die BBNE-Lobby, auch an die Führungskräfte?
Tatsächlich eher an die Entscheider, also die Führungskräfte in den Ausbildungsbetrieben.
Ah, ja.
und an das sogenannte ausbildende Personal, also die Ausbilderinnen und Ausbilder in aller Regel. Und die versuchen wir dafür zu sensibilisieren und auch darüber aufzuklären, dass es seit 2021 bundesweit eine Standardberufsbildposition gibt, die Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu festen Ausbildungsstandards macht. Also kurz gesagt, das ist eine gesetzliche Vorgabe, das auch in der Ausstellung zu vermitteln. Aber das sagen wir natürlich nicht, weil das erhobener Zeigefinger wäre. Mit dem arbeiten wir wenig bis gar nicht, sondern wir versuchen tatsächlich den Unternehmen, den Ausbilderinnen, den Ausbildern, aber auch den Geschäftsführern, Abteilungsleitern und Inhabern klarzumachen, welches Potenzial doch darin steckt, schon sehr früh in der Ausbildung damit anzufangen, die Nachwuchskräfte auf die Anforderungen und die Herausforderungen, die Nachhaltigkeitsmanagement und die Klimaschutz mit sich bringt oder mit sich bringen wird, vorzubereiten.
Das heißt, weil Sie eben von Hebeln gesprochen haben, da liegen natürlich die größten Hebel im Unternehmen, weil bei Führungskräften, weil sie von oben Prozesse steuern können. Aber wie groß ist denn das Bewusstsein unter Führungskräften, dass sie eine große Verantwortung tragen, was die Bildung für nachhaltige Entwicklung angeht?
Also die Bandbreite ist groß. Und wie ich
diplomatisch
eben schon gesagt
ausgedrückt
habe, so ist es. Also es gibt wirklich Unternehmen, die da schon seit vielen Jahren vorangegangen sind und wo auch wir teilweise noch was lernen, was man alles wie vermitteln kann und was alles gemacht wird. Mhm. Und es gibt aber auch, wie ich eben ja schon angedeutet habe, viele Unternehmen, die beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit im Sinne von Lieferkette, von Stoffkreisläufen, Ressourcen, Energieversorgung, Mobilität, verkennen aber dabei, dass es wichtig ist, dieses Wissen schon in der Berufsausbildung an die nächste Generation weiterzugeben. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch Unternehmen, bei denen das Thema bisher eher wenig angekommen ist. Und dadurch, dass wir so einen Mix auch an unterschiedlichen Ausbildungsbetrieben im Netzwerk haben, ist es wirklich sehr spannend, dass die einen auch von den anderen lernen und sich was abgucken.
Also wenn wir über nachhaltige Entwicklung sprechen, sprechen wir dann eher über die nachhaltige Entwicklung im eigenen Unternehmen oder tatsächlich, ich sag mal, weltweit?
Also natürlich gehört dazu, dass wenn wir mit Unternehmen sprechen, wir sowohl die globale Perspektive der Klimakrise da aufmachen. Das geht auch gar nicht anders, weil diese Unternehmen ja auch mit Regularien, CSRD-Richtlinie, SDGs und Ähnlichem zu tun haben und wir natürlich jetzt auch nicht mit rein theoretischen und losgelösten Konstrukten auf diese Unternehmen zugehen wollen, sondern schon sehr dicht an ihrer Praxis anknüpfen wollen. Und für viele Unternehmen ist es aber natürlich, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich nun selber lange als Unternehmer tätig war, stellt sich natürlich auch immer die Frage, okay, neben der gesellschaftlichen Relevanz des Themas und das, was man als Unternehmer für die Gesellschaft tun kann und tun möchte, wo ist jetzt auch der Benefit für das Unternehmen? Und ich glaube, dass wir diese Brücke und diese Frage an ganz vielen Stellen beantworten können, weil natürlich auch die Unternehmen sich Gedanken machen, wie können wir bei steigenden Durchschnittstemperaturen, wie können wir in Hitzemonaten im Sommer, wie können wir mit stark Wetterereignissen umgehen, Extremwetterereignissen etc. pp. Also die Fragen, die sich jeder Bürger stellt, die stellen sich Unternehmen ja auch. Und insofern stoßen wir da eigentlich im Großen und Ganzen auf offene Ohren. Mhm.
Auf jeden Fall stellen sich Unternehmen diese Fragen. Ich beobachte allerdings, dass das Thema Klimaschutz auch in Unternehmen in der jüngsten Vergangenheit wieder so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber wieso würden Sie auch jedem immer wieder raten, Unternehmen unbedingt weiterhin daran festzuhalten, an einer Entwicklung des Unternehmens, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit Klima?
Also erstmal, glaube ich, ist dieser Trend, den man ja auch in den Statistiken wiederfindet, nicht dadurch bestimmt, dass das Thema Klima als weniger wichtig beachtet wird, sondern dadurch bestimmt, dass andere Themen, das haben Sie auch eingangs gesagt, Klima überlagern und momentan als noch dringender und akuter bewertet werden. Stichwort Russischer Angriffskrieg, Zölle und so weiter und so fort. Aber meine Wahrnehmung ist ein bisschen anders. Also ja, was sich verändert hat, ist, wir haben andere vermeintlich akutere Themen auf der Agenda und es gehen nicht mehr jeden Freitag zigtausende junge Menschen und auch ältere Menschen auf die Straße. Das sind die Veränderungen. Mhm. Was die Bewertung des Themas Klima als solches angeht, ist, glaube ich, bei vielen das Bewusstsein da, dass wir in den letzten Jahren Extremwetterereignisse erlebt haben und dass die etwas mit Klimaveränderungen zu tun haben. Ich glaube, da gibt es nur sehr wenige Menschen, die das heute bestreiten würden. Und insofern ist, glaube ich, die Notwendigkeit, dass da gehandelt werden muss, riesengroß. Also es haben ja auch Umfragen jetzt im Zusammenhang mit der COP30 in Brasilien ergeben, dass das Thema wirklich sehr vielen und auch sehr vielen Wirtschaftsakteuren wichtig ist. Dass aber die Bereitschaft jetzt selbst kurzfristig tiefgreifende Maßnahmen einzuführen, ja, aus verschiedenen Gründen gerade nicht da ist. Und das hat eben auch was mit schwieriger Wirtschaftslage zu tun und nicht mit der Relevanz des Themas Klima als solchen.
Hat aber natürlich fatale Folgen, weil...
Allerdings.
Das ist eben das Wichtige. Wie kann man jetzt trotzdem, wenn Sie sagen, es ist allen bewusst, und das glaube ich natürlich auch, weil es ist ja auch nicht mehr von der Hand zu weisen, aber wie setzt man es um? Wie implementiert man das in seine Unternehmenskultur?
Ja, unter anderem dadurch, dass man die jungen Menschen sehr früh mit einbindet und auch als Ressource und als Meinungsbilder in die Organisation einbindet und jungen Menschen in der Ausbildung nicht nur etwas vermittelt, sondern ihnen auch zuhört und feststellt, dass da eine Generation heranwächst, die zu großen Teilen eine andere Denkweise über den Umgang mit der Ressource Natur hat.
Und Sie unterstützen da ja auch, also das ist ja auch im Grunde die Arbeit der BBNE-Lobby, also Unternehmen dabei nochmal zu unterstützen. In der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima sind auch ja viele Unternehmen oder Unterstützerinnen. Die Stiftung ist auch Kooperationspartner der BBNE-Lobby. Wenn jetzt aber nicht alle Führungskräfte aus den Unternehmerschaften unseren Podcast hören, vielleicht können Sie nochmal sagen, wie erfährt man denn von Ihrer Arbeit und Ihrem Angebot, Transformationsprozesse anzuregen und zu unterstützen?
Also das Gute bei BBNE-Lobby ist ja, dass es ein Verbundprojekt ist mit der Universität Paderborn, mit der Hochschule Bremerhaven und der Neue Effizienz GmbH aus Wuppertal. Mhm. Dadurch kommt ja nicht nur viel Know-how zusammen, sondern wir arbeiten auch in 4 Regionen haben dadurch zumindest im norddeutschen Raum schon auch eine gewisse Verbreitung und Strahlkraft. Und das ist ein Einfallstor und das, was die Deutsche Klimastiftung macht, finden Sie am besten auf unserer Homepage deutsche-klimastiftung.de. Da geht es auch nochmal um die Themen Klimaflucht und was wir noch so auch im Bereich der beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung machen. Ich glaube, wer danach sucht, wohl wissend, dass es natürlich sehr viele Angebote in diesem Bereich gibt, aber wer sich da noch beraten lassen möchte, Unterstützung braucht oder auch nur mal gerne in den Austausch gehen möchte, für den ist sicherlich unsere Homepage das Beste.
Würden Sie auch
die beste Tür, an die man klopfen kann.
Ja, weil da eben schon auch so viele Akteure vernetzt sind. Also würden Sie sagen, sich zu vernetzen und zu kooperieren, das sind so die wichtigsten Zukunftsinvestitionen gerade?
Absolut. Wenn man vor lauter Vernetzen nicht vergisst, ins Handeln zu kommen, ist das der richtige Weg.
Stimmt, das ist natürlich nochmal ganz wichtig. Und wichtig ist ja auch wahrscheinlich, andere Akteure mit einzubeziehen, zum Beispiel Wissenschaftler oder Psychologen, all die mit Vertretern aus der Wirtschaft zusammenzubringen, erlebe ich auch immer als sehr anregende Prozesse.
Ja, ich komme ja gewissermaßen aus der Wissenschaftskommunikation. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das Klimahaus Bremerhaven mit aufgebaut habe. Da geht es ja im Grunde um nichts anderes, nämlich ein komplexes Thema, das wissenschaftlich schon weit vorangeschritten ist, so aufzubereiten, dass jedermann das verstehen kann und dass jedermann dafür und jede Frau natürlich auch eine gewisse Emotionalisierung und Sensibilisierung erfährt. Und das habe ich jetzt mit vielen Themen schon gemacht und auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und das führen wir, auch wenn wir jetzt nicht 20.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben wie das Klimahaus, das führen wir mit der Deutschen Klimastiftung in anderen Feldern fort. Aber es geht immer darum, etwas, was in der Wissenschaft oder in der Politik oder in der Bubble schon diskutiert wird, so aufzubereiten, dass es vom Schüler bis zur Seniorin tatsächlich nicht nur jeder versteht, sondern auch die Relevanz für sein eigenes Leben da drin erkennt.
Was motiviert Sie eigentlich, Herr Duncker, dass Sie sich so sehr für die Bildungsarbeit im Bereich von Klimaveränderungen einsetzen? Also was ist Ihr Motor?
Einerseits die Erkenntnis, dass wir die Klimakrise nur in den Griff bekommen, wenn sich alle engagieren. Und da ist der Griff an die eigene Nase nicht nur erkenntnisreich, sondern eben auch der Beginn, sich irgendwo mit einzubringen. Und mir macht das einfach Freude, mit Menschen hier in den Austausch zu gehen und versuchen, an das meiste für eine Sache zu erreichen, die uns und unsere Kinder noch über viele Jahrzehnte in einer Art und Weise berühren und auch beeinträchtigen wird, wie wir uns das heute, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können.
Und Sie können ja jetzt schon auch auf einiges zurückblicken. Also seit 2009 arbeitet die Deutsche Klimastiftung an der Aufklärung. Welche Fortschritte, würden Sie sagen, sind so die, die Sie auch beeindruckend finden? Also wo erkennen Sie Fortschritte in den vergangenen 16 Jahren?
Also nehmen wir doch mal das Jahr 2009. Da war im Dezember die Klimakonferenz in Kopenhagen, die ja gefühlt irgendwie ein großes Scheitern war, weil die Erwartungshaltung in den Jahren doch relativ groß war. Also 2007 Al Gore mit Eine unbequeme Wahrheit in den Kinos. Der Stern Report war erschienen und hat ausgerechnet, dass man sich mit beschaubaren Budgets eigentlich von den meisten Problemen, die mit der Klimakrise verbunden sind, entledigen könnte. Und in diese Erwartungshaltung kam dann ja die Kopenhagen-Konferenz, die, und wir haben das ja damals alles live miterlebt, eben dazu geführt haben, dass viele Menschen abgeschaltet haben und gesagt haben, okay, das wird ja doch nichts und die kriegen das Thema ja doch nicht gestemmt. Und so gab es, glaube ich, in den letzten 15 Jahren immer wieder Aufs und Abs. Mhm. Und Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass mit Fridays for Future natürlich das Thema Klima richtig Konjunktur bekam. Und dann, wer weiß, wo wir heute wären, wenn es den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht gegeben hätte. Und wahrscheinlich hat auch Herr Putin das gewusst, dass das in eine Richtung geht, die ihm als fossiler Exporteur nicht lieb sein kann.
Nicht in die Karten spielt. Jetzt habe ich hier allerdings ganz groß Zuversicht, Ausrufezeichen stehen. Also ich würde ja gerne eher zuversichtlicher jetzt aus dem Gespräch rausgehen. Also vielleicht, wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, was sehen Sie da, Herr Duncker?
Also ich gehe sowieso zuversichtlich aus diesem Gespräch, weil das Teil unserer DNA ist. Aber die Frage war ja, was hat sich verändert?
Ja,
so? Und,
ja.
Und
Fortschritte war die Frage.
2009 war eine Zeit, wo wir noch heftig diskutiert haben, ob der Klimawandel nun anthropogen ist oder ob er natürliche Ursachen hat. Mhm. Also das können wir ja schon mal abhaken. Mhm. Und wenn wir uns mal umgucken, was es schon alles gibt, wie viele Elektroautos auf deutschen Straßen fahren, wie selbstverständlich sich Menschen eine Photovoltaikanlage aufs Dach schrauben und wie groß auch die Bereitschaft ist, sich mit Klimathemen zu beschäftigen oder auch anders gesagt, wie wichtig Menschen auch heute noch in den Umfragen das Thema Klima halten, dann haben wir in den letzten 15 Jahren wahnsinnig viel erreicht. Gucken Sie sich das mal an, wie viele Akteure sich mittlerweile im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung engagieren. Die Klimaallianz Deutschland hat mittlerweile über 150 Mitgliedsorganisationen. Und es wird keinen Koalitionsvertrag, zumindest nicht mit demokratischen Parteien in diesem Land mehr geben, wo das Thema Klima nicht sehr weit oben auf der Agenda steht. So, ob das dann umgesetzt wird, jetzt können wir in die nächste Debatte anfangen. Mhm. Aber das ist ein Thema, das aus der Tagespolitik nicht mehr wegzudenken ist. Und das war vor 15 Jahren.
Also kein Nischenthema mehr. Und wir hoffen, dass das in der Zukunft auch so bleibt, beziehungsweise doch, ich würde mal sagen, noch weiter auf der Agenda nach vorne rutscht.
Das ist absolut wünschenswert, ja.
Anne Dunker, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Anne Dunker hat 2009 die Deutsche Klimastiftung gegründet, die sich darum bemüht, die Themen Klimawandel und Klimaschutz immer wieder auf die Agenda zu bringen, auch in Bildungsinstitutionen und auch in Unternehmen. Denn in der Wirtschaft liegt ein großer Hebel, was die Wirkung im Klimaschutz angeht, auch im globalen Süden. Und darüber haben wir gesprochen. Das war eine Folge Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima, ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und wir freuen uns auch über Ihr Feedback gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.